qui ne veut rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Herr David Kulle, ich hab's jetzt schon wieder was kennt. Heute noch Vortrag über das Leben im Rausch.
Ja, die Künstlerin, die wir gerade gesehen haben, ist Miley Cyrus. Die wird uns durch den Abend noch begleiten, auf jeden Fall. Ja, es soll halt um den Rausch gehen. Und mein Ansatz ist tatsächlich mal nicht über Drogenpolitik zu reden und nicht über Legalisierung zu reden und nicht immer nur an diesen Drogen, diesen Auslesern festzukleben, sondern wirklich mal drüber zu reden, was das eigentlich ist, dieser Rausch, was da eigentlich passiert, was wir da eigentlich machen. Und der erste Punkt, den man, glaube ich, erstmal klarkriegen muss, um vielleicht sich diesem Modell, was ich dir vorstelle, anzunähern, ist, der läuft schon. Der ist bei allen, die hier sind, auf jeden Fall gerade schon im Betrieb, auch ganz unabhängig davon, was ihr möglicherweise genommen oder geraucht habt oder ob ihr einen Kaffee getrunken habt, auch ganz unabhängig davon, ist Rausch einfach was vollkommen Alltägliches, Permanentes, was die ganze Zeit in jedem Nervensystem läuft. Nüchtern in dem Sinn gibt es eigentlich nicht. Wenn ein Nervensystem nicht rauscht, ist es tot, ist da eigentlich nichts mehr los. Und er macht das ganz alleine, das heißt, ich muss den Rausch nicht erst extra mit irgendeiner Substanz oder irgendeiner Atemtechnik oder irgendwas anmachen, der ist die ganze Zeit schon im Betrieb. Gibt so bestimmte externe Ereignisse, auf die der dann in einer bestimmten Weise reagiert, aber im Betrieb ist das immer die ganze Zeit schon. Ja, in diesem Doku-Screenshot wird sich darüber lustig gemacht, dass Leute alles friedlich akzeptieren, wenn sie hören, es hat einen Ein- und Ausschalter. Also das ist schon der Blick auf den Rausch. Ich muss erst irgendwas nehmen, ich muss erst irgendwas machen, damit der losgeht. Aber das Nervensystem kann das alles ganz alleine. Und das passiert die ganze Zeit. Das heißt, im menschlichen Leben, ich werde gleich mal so ein paar der häufigsten Formen vorstellen, auf jeden Fall die ganze Zeit in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Mischung. Aber auch so evolutionär gesehen ist das schon eine relativ lange Entwicklung. Das heißt, jedes Lebewesen, das ein Nervensystem hat, kann das auch. Wir reden also von mehreren hundert Millionen Jahren, die das schon Zeit hatte, sich als Fähigkeit auch zu spezialisieren. Das heißt, man muss einfach davon ausgehen, dass diese Lebewesen alle was davon hatten, dass sie das konnten, dass ihnen das irgendeinen Vorteil beschert hat, sonst hätte sich das so nicht durchgesetzt und sich immer noch weiter entwickelt und spezialisiert. Also das heißt, also diese Eingrenzung mit dem Nervensystem, das muss irgendwie schon dabei sein. Es gibt aber auch so nervensystemähnliche Strukturen, die das vielleicht auch können. Also so bei Insekten, diese Ganglien oder möglicherweise können das auch Pflanzen, das wissen wir bloß einfach nicht. So, und der Rausch ist eigentlich immer die Reaktion des Nervensystems auf irgendwas, was sich nicht von allein erklärt, was nicht in der automatischen Weltbearbeitung irgendwie so durchläuft. Sobald da irgendwas Merkwürdiges ist, irgendwas nicht zusammenpasst, wird so nach und nach Rausch eskaliert. Das heißt, durch diese verschiedenen Formen durch, je nachdem, wie kompliziert das Problem ist, wie lange es anhält, was es überhaupt für eins ist, welcher Teil dieses Rauschapparats dafür zuständig ist. Und ich habe hier mal so eine Übersicht, die man kaum erkennen kann jetzt, glaube ich. Aber ich werde sie auch kurz mal durchwandern. Das heißt, ich habe mal versucht, so ganz grob zu skizzieren, wie diese Rauschsubsysteme aussehen, die sich da im Laufe der Evolution entwickelt haben. Das sind sicher nicht alle, aber es sind erstmal, glaube ich, so die wichtigsten, auch in der Reihenfolge ihrer Entwicklung. Das erste System könnte man einfach als das Lustsystem bezeichnen oder auch Euphoriesystem. Prinzipiell die Markierung von Verbindungen in die Außenwelt, praktisch eigentlich vermutlich jedes Lebewesen mit dem Nervensystem eben kann. Beim Menschen ist das größtenteils über das Endorphinsystem vermittelt und man kann das auch extern auslösen, also auch mit vielen anderen Methoden, aber eine Möglichkeit ist eben, das mit Opiaten anzumachen. Die Endorphine, die heißen auch so, weil sie chemisch extrem verwandt zu Opiaten sind. Das heißt auch, die Opiate funktionieren deshalb, weil da im Nervensystem schon ein Apparat ist, der weiß, was er dann machen soll, der das prinzipiell schon kennt. Und das gilt auch für all die anderen Subsysteme, alle Substanzen, die da wirken, die wirken, weil das Nervensystem prinzipiell schon weiß, was es machen muss. Der zweite Apparat, der sich dann irgendwann im Laufe der Zeit entwickelt hat, ist das, was man als so Alarmsystem bezeichnen kann. Das gibt es dann auf jeden Fall bei allen Reptilien, bei allen Landwirbeltieren, Säugetieren dann auf jeden Fall. Und da ist die Hauptidee einfach Kampfvermeidung, Kollisionsvermeidung, also alles machen, was einem einfällt, um halt nicht sozusagen in die Konfrontation, in die möglicherweise Verletzung, Tod und so weiter reinzugehen. Drohgebärden, Flüchten, Verstecken, was auch immer ihm da alles einfallen kann. Und für die Erhöhung der Zahl der Optionen ist praktisch dieses Rauschsystem zuständig, da sozusagen mehr aufzurufen, was man machen könnte, was möglich wäre. Bei Menschen ist das über das Adrenalinsystem vermittelt. Das wiederum kann man ganz gezielt anmachen, auch mit ganz vielen Substanzen. Die Benchmark-Substanz sind Amphetamine, Speed, das heißt, die sprechen das sehr gezielt an, die reproduzieren fast genau den Effekt. Und der Vorteil ist natürlich dann, ich kann Speed auch nehmen, wenn es nicht in das Adrenalinsystem normalerweise nicht extra anspringen würde, wenn gar keine Bedrohungssituation da ist, wenn mir gar nichts blüht. Und dann mal gucken, was es so macht. Ist ja so ein Feedback-System, das heißt, dieses System scannt die ganze Zeit die Umgebung auf potenzielle Gefahrenquellen, irgendeine Wand, die einem schnell nahe kommt, irgendwelche komischen Leute, die irgendwie gefährlich aussehen, was auch immer. Und wenn da aber gerade nichts ist und man baut sich das mal so ein, meldet das die ganze Zeit zurück, alles super, alles super, alles super, alles super. Ja, und diese Rauschsysteme, die fressen alle wahnsinnig viel Energie. Das heißt, das Gehirn wird dann irgendwann schon so, auch merkt man ja auch, das wird dann wirklich heiß. Ab einem bestimmten Punkt muss man das wirklich kühlen, muss man aufpassen, dass man genug trinkt. Und für die Wiedergewinnung der verlorenen Energie, also für mal so erweiterte Reproduktion, hat sich dann irgendwann dieses dritte System entwickelt, das man als Appetitsystem bezeichnen kann, das sozusagen den Organismus auf die Suche nach den Goodies schickt, nach Obstsalat, Beine hoch, einfach wirklich mal irgendwas machen, was mehr entspannt und mehr reproduziert als sonst. Da geht es auch so um Qualität der Lebensmittel, um Genuss und solche Sachen. Bei Menschen hauptsächlich vermittelt über das Endocannabinoid-System, also das kann man sich dann schon wieder denken, wie das zusammenhängt. Also auch das funktioniert dann mit dem Kiffen, weil es dieses System schon gibt. Menschen, wo dieses Appetitsystem nicht so gut läuft oder nicht wirklich anspringt, funktioniert auch Kiffen nicht. Das lässt sich nicht einfach so überspringen. Vermutlich ist das einer der Hauptgründe, weshalb das auch so populär ist, die mit Abstand populärste illegale Rauchsubstanz auf der Welt. Weil es sozusagen Leuten die Möglichkeit gibt, so einen Entspannungsgenussfilm reinzufahren, auch wenn das von alleine nicht mehr klappt, weil der Adrenalinfilm einfach die ganze Zeit durchballert. Ja, dann hat sich auch irgendwann parallel dazu in ähnlichen entwicklungsgeschichtlichen Zeit dieses Verständnis, Erkenntnissystem gebildet, das größtenteils über Serotonin läuft. Da sind auch noch ein Haufen andere Systeme beteiligt. Das ist einfach dieses nochmal eine Zigarette rauchen und dann fällt dann noch was ein, baut einfach so eine Meta-Ebene auf die Wahrnehmung, also so eine ständige, mindestens eine weitere Vermittlungsebene, die einfach immer drauf sitzt, die wir eigentlich meistens parallel laufen haben, irgend sowas wie Logik oder Ideologie, Religion, solche Sachen, die dann einfach immer die ganze Zeit mit vermittelt werden. Alles, was ich sehe, ordne ich schon in so eine Sachen mit ein. Ja, und dann gibt's sozusagen die letzte Eskalation, die wie sich das Nervensystem am weitesten eigentlich empfindlich macht und auf noch mehr Informationen, auf noch mehr Möglichkeiten zurückgreift. Das ist das psychedelische System, das schon allein bei den meisten Menschen jede Nacht anspringt, wenn sie träumen. Also das ist prinzipiell genau dieser Apparat, der dann läuft. Also das, woran man sich davon noch so erinnert, das klingt ja auch wie Trip, also irgendwie Leute, die einem gestern begegnet sind, sind irgendwie Mutti und also diese Art von Verdichtung, Vermischung, das ist ja genau wie so ein Trip auch funktioniert. Die Psychedelika funktionieren, wie gesagt, also auch, weil es das System schon gibt, dass sie da ansprechen, dass sie sozusagen eigentlich nur triggern, nur in einer bestimmten Weise, aber auch triggern, das heißt, sie können der Sache schon so ein Muster geben, das in irgendeine Richtung schicken, aber funktionieren tut es, weil es das System schon gibt, wie das im Gehirn dann genau durch chemisch vermittelt, ist bisher noch nicht ganz klar. Also man vermutet, dass es DMT ist. Da gibt es auch eine ganze Menge Forschung zu. Die Zirbeldrüse kann Tryptamin herstellen, die kann das auch methylieren. Prinzipiell muss das irgendwie gehen, weiß man aber noch nicht. So, und wenn das aber alles nichts bringt oder wenn es auch gar nicht genug Zeit gibt, um das alles anzufahren, weil man kriegt möglicherweise einfach Schlag auf den Kopf, überraschend oder sowas, dann gibt es dieses letzte System, das als schon sehr exklusiv Menschenaffen- und Menschensystem gilt. Kann aber auch sein, dass das noch nicht besser erforscht ist vorher. Das ist praktisch das System, mit dem sich die Nerven selber schützen, so ein bisschen irgendwie den Stoß abdämpfen. Und die machen das ganz schlicht so, wie wenn es ein Gewitter gibt, zieht man einen Stecker raus. Das heißt, die Stromweiterleitung zwischen den Nervenzellen, auch teilweise zwischen den Gehirnarealen, wird unterbrochen, wird einfach kein Strom weitergeleitet. Die koppeln sich alle so ab, was sie halt tatsächlich sehr viel weniger verletzbar macht in dem Moment. Die Nerven selber sind dann aber trotzdem hochaktiv und versuchen sich im Wesentlichen so selber einzulullen. Also es wird dann irgendeine Vorstellung versucht zu entwickeln, dazu zu einer Vorstellung geflohen, die einfach als besonders einlullend irgendwie abgespeichert ist, je nach Kulturkreis dann das Paradies oder der Ganges oder der Tunnel nach Moskau oder irgend sowas. Also meistens irgendeine Art von zurück in den Mutterbauch-Fantasie praktisch. Und dieses System kann man niedrigschwellig einfach mit Alkohol anmachen, also der unterbricht ja auch einfach die Stromweiterleitung. Da ist dann oft aber nicht so viel mehr Empfindlichkeit vorhanden, dass man davon irgendwie viel hätte, außer jetzt so ein bisschen lallen und vielleicht stolpern oder sowas. Vielleicht, ja, findet man irgendwas witzig oder so, das kann noch passieren. Wenn man das intensiver anmachen will, da ist Benchmark Ketamin, das ist einfach die Substanz, die das am gezieltesten anspricht, die einfach genau sozusagen die diese Stromweiterleitung genau angreift. Und dann kann man das praktisch über einen längeren Zeitraum mal simulieren, also so in Zeitlupe sich in, irgendwie auf den Kopf schlagen, in dem Sinn. Einfach mal gucken, was das Gehirn dann macht, weil es baut erstmal die ganze Wahrnehmung auseinander. Also erstmal sind sozusagen diese Areale, diese Nerven immer weiter auseinander, also voneinander getrennt. Wahrnehmung wird irgendwie abstrakter, so geometrischer und irgendwann ist auch gar nichts mehr da. Dann ist irgendwie eine Weile nur noch dieser Selbsteindullungsfilm im Gang, das Nervensystem produziert also immer und immer wieder diese Vorstellung und dann baut sich irgendwann die Wahrnehmung langsam wieder zusammen. Und dieser ganze Vorgang ist auch also sowieso relativ lehrreich zu verfolgen, hat aber eben auch einen hochgradig antidepressiven Effekt, weshalb Ketamin vermutlich das mit Abstand wirksamste Invasionsantidepressivum ist, das man bisher kennt. Also jetzt nicht so im Dauergebrauch, weil es geht halt echt übelst auf die Blase und so. Ist wirklich giftig. Aber so als Invasionsmittel bei so einem Schub, um einfach so einmal die Leute wirklich da rauszuschubsen, klappt das halt relativ gut, weil die, also eine der Hauptprobleme an so Traumatisierung, dass halt das Gedächtnis so verstreut ist und ein ständig Gedächtnisinhalte wieder überfallen, dem kann da schon so ein bisschen entgegengewirkt werden, weil dieser, also wenn man das wirklich mal so kontrolliert durchnimmt, jetzt nicht mal so eine Nase aus der Tanzfläche, also schon mehr so ein Setting in dem Sinn, man lässt sich das wirklich mal so ein paar Stunden kommen, dann hat das halt einen sehr organisierenden Effekt aufs Gehirn und räumt da wieder ein bisschen auf im Gedächtnis und diese Gedächtnisinhalte überfallen dann nicht mehr so. Jetzt gab es so viel Theorie, jetzt mache ich erstmal ein Video an, was diesen stärksten von diesen Rauchgeräuschen eigentlich abbildet. Ich hoffe, man sieht überhaupt was dann, aber mal gucken. Das Geflacker ja vielleicht schon. So, und da haben wir jetzt natürlich wieder Miley Cyrus, ist klar, die muss ja dabei sein. Und außerdem Moby und die Flaming Lips und die singen sozusagen das psychedelische System. Ja, das geht dann eine Weile weiter, aber also kriegt das Gehirn dann schon auch noch wieder zum Schluss. So teilweise. Sieht aber mehr so aus wie irgendwie pinker Pudding dann. Ist alles. Das vielleicht mal zu diesem besonders weit ausgefalteten Rauschsystem. Also sozusagen dieser Schluss, wo dann tatsächlich nach den wunderbaren Lösungen gesucht wird. Wenn das Problem tatsächlich ist, wo ist mein Gehirn zum Beispiel, dann muss man sich wirklich was einfallen lassen. So, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Was passiert da überhaupt im Nervensystem? Also für alles unterhalb von Säugetieren ist das sehr schlecht aufgeklärt bisher. Man weiß, die können das alle irgendwie, auch Ameisen und so, die halten sich sogar extra diese komischen Honigtaukäfer in ihren Ameisenstaaten, nur einfach um deren Honigtau halt zu sich zu nehmen, der einfach bloß knallt, sonst haben die davon gar nichts. Wenn der Ameisenstaat angegriffen wird, ist das Erste, was die in Sicherheit bringen, sind die Larven von diesen Käfern. Aber da wissen wir nicht wirklich, wie es dann vor sich geht genau. Alles ab Säugetier aufwärts, da gibt es aber halt einen Apparat, von dem wissen wir relativ genau, dass der damit wahnsinnig viel zu tun hat. Das heißt, das ist dieser präfrontale Kortex, der vorderste Frontallappen des Gehirns, eigentlich bei Menschen schon so ein bisschen verrückt, den so zu nennen, weil der schon einen großen Teil des der Großhirnrinde ausmacht. Und das ist halt die Instanz, die dafür zuständig ist, die Signale, die reinkommen, zu synchronisieren, also praktisch alles, was da auf den verschiedenen Kanälen kommt, über den Tastsinn, die Optik, die Akustik, auch das, auch so Gedächtniszugriff, Geruch, zu so einem stabilen Livestream zu verarbeiten, der circa 15 Mal die Sekunde abgedatet wird. Das ist halt die Rechenleistung in diesem vordersten Frontallappen, die lässt sich bisher technisch überhaupt nicht reproduzieren, ist einfach eine unfassbare Datenverarbeitung, die da läuft. Und das heißt, da geht es ganz dolle darum, die ganze Zeit um diese Signale, um diese Signalketten, die reinkommen. Und was der Rausch macht, ist, der ändert die Reihenfolge der Signale. Die ist anders als sonst. Wenn ich jetzt einfach überlege, ich habe normalerweise so eine Kette von Signalen und irgendwie kommt die durcheinander, dann habe ich an einigen Stellen nichts und an anderen Stellen habe ich plötzlich so Stapel, plötzlich so mehrere auf einmal. Wenn nichts ist, dann sieht es so aus wie, also auf meinem Bildschirm sieht das alles viel geiler aus, ihr seht das gar nicht. Also was man jetzt hier sehen könnte, ist sozusagen so Selbstabbildung des Sehnervs, eigentlich auch sehr typische Trip-Optik, also wenn man dann da plötzlich diese charakteristischen Gittermuster und diesen ganzen Kram hat, das ist meistens irgendwie wirklich Kurzschluss, irgendein Teil des Nervensystems bildet sich da praktisch selbst ab, das ist Sehnerv, sieht dann so aus, wie es jetzt hier aussehen sollte, ist aus Enter the Void mal genommen, aus diesem DMT-Trip am Anfang. Das heißt, wenn nichts da ist, malt das Gehirn selber aus, kann auch sein, dass es irgendwelche anderen Gedächtnisinhalte reinbaut. Das ist in der Regel eigentlich der Quatschteil vom Rausch, das heißt, der ist möglicherweise schön, also man kann das auch genießen, diese Optik, den ganzen Kram, das hat aber eigentlich wirklich überhaupt keine weitere Bedeutung, das ist eigentlich nur das Füllmaterial des Gehirns an der Stelle. Also es ist immer so ein bisschen erschütternd für die Leute, die tatsächlich lange Zeit geglaubt haben, da wären jetzt irgendwelche anderen Dimensionen und man würde jetzt Psi-Power und irgendwas, das ist halt wirklich echt nur, Gehirn bildet sich selber ab. Und dann gibt es aber halt die anderen Stellen, wo Stapel entstehen. So, wir hatten es jetzt gerade schon von, wie das dann bei Alkohol ist. Wenn mehr Informationen kommen, kann man damit nicht unbedingt mehr was anfangen. Also Alkohol halt gleichzeitig zu dieser Entsynchronisierung auch die Nervenempfindlichkeit eher so ein bisschen diffus runterschraubt. Und also wie gesagt, Lallen, Stottern vielleicht mal was witzig finden, aber viel mehr läuft da eigentlich nicht. Wenn die Nervenempfindlichkeit aber gesteigert wird, auch möglicherweise krass gesteigert wird, dann kann das Gehirn mit diesen Mehrinformationen was anfangen und dann entstehen halt so Stapel, dann passiert plötzlich alles auf einmal. Die Art und Weise, wie man das, wie dieser Exploit dann funktioniert, lässt sich, glaube ich, immer an dem Adrenalinsystem am einfachsten beschreiben. Wenn jetzt, keine Ahnung, die Bullen in der Tür stehen, ist halt ruckzuck dieses System an und wird in kürzester Zeit wirklich einen Bruchteil von einer Sekunde lauter ähnliche Situationen aufrufen, andere Bedrohungssituationen überlegen, was mache ich jetzt, wie komme ich hier raus, Fluchtweg, Barrikade, keine Ahnung. Und das geht dann sehr schnell, das ist halt wirklich was, wo man hinterher denkt, kacke, wie habe ich das eigentlich gemacht, so wie ist das jetzt eigentlich passiert, plötzlich stehe ich auf dem Hof. Das kann individuell immer schief gehen, das heißt, man kann auch einfach trotzdem in die Tür laufen oder sowas, ist halt eine evolutionäre Strategie, die kann für das Einzellebewesen auch immer irgendwie nicht funktionieren. Unterm Strich scheint aber halt die Vergrößerung der Optionen und dieser extrem schnelle Zugriff darauf tatsächlich eher Vorteil geboten zu haben. Und die weiteren Formen dann eben auch gerade in diesen Erkenntnisrausch, diesen psychedelischen Rausch, da kommen dann tatsächlich so viele Informationen zusammen, dass man anfangen kann, bestimmte Sachen besser zu verstehen als sonst. Das heißt, ich habe halt Signale auf einem Haufen, die sind Einige von vor 10 Sekunden, einige von vor 10 Minuten, einige von als ich 10 war. Und man hat dann möglicherweise so eine Entwicklung vor Augen. Einfach mal so einen Vektor in der Wahrnehmung. Als hätte man so ein Verlaufsdiagramm in einem Bild. Und das ist in den 60er Jahren schon intensiv für Psychotherapie ausgenutzt worden, dieser Vorteil. Das heißt, dass da zwar sehr erratisch und auch nicht unbedingt immer so richtig kontrollierbar, aber einfach Informationen auch teilweise aus der Kindheit direkt aufpoppen. Das heißt, das, was man normalerweise dann da mühselig in so einer Analyse erstmal freilegen müsste, wo man nicht mal wirklich direkt rankommt, das ist möglicherweise direkt zugreifbar. Diese Informationen kommen möglicherweise direkt raus. Das kann aber natürlich auch dann sehr heftig sein. Das heißt, diese Erinnerungen sind vielleicht auch nicht ohne Grund vorher verdrängt worden. Das ist vielleicht auch tatsächlich irgendwas Schlimmes. Und dann in dem Moment einer solchen Nervenempfindlichkeit ist das dann ein hartes Paket. Schien aber damals vielen Leuten zu helfen, so im Sinne von the only way out is through. Wenn man irgendwas tatsächlich sonst nicht los wird, versuchen einfach einmal sich damit wirklich zu konfrontieren. Aber das ist auch nicht bloß in diesem therapeutischen Kontext interessant, sondern auch so ganz generell, wenn man einfach versucht, sich mal Entwicklungen vorzustellen, Veränderungen, sowas wie Evolution, mal so auf Acid im Wald, ist das tatsächlich sehr viel leichter nachzuvollziehen, wie das alles passiert ist, vermutlich. Und mal auf der Optik, die man da sowieso präsentiert bekommt, dann einfach mal ganz viele andere Bäume, ganz viele andere Zustände davon sich einfach einblendet. Ja, also das ist die Art und Weise, wie das ungefähr funktioniert. Und ich habe eine Grafik. also okay, prinzipiell kann man diese... Das ist zu klein. Das ist zu klein. Also man kann ja sehen, da sind ja diese kleinen hellblauen Flecken, die von oben nach unten immer größer werden. Das ist ja zu erkennen, glaube ich. Und das ist halt das Wachstum des präfrontalen Kortex durch die Evolution der Säugetiere. Das heißt, ganz oben sind wir so bei Katzen und ganz unten sind wir dann beim Menschen. Und das heißt, dieser präfrontale Kortex, der ist immer größer geworden, natürlich auch immer energiehungriger, immer leistungsfähiger, auch immer dichter gefaltet, das Gewebe, bis es jetzt bei Menschen dann eben schon so ein Viertel der Großhirnrinde ungefähr ausmacht. Das ist dieser Apparat, der sozusagen durch diese Synchronisierung, die er die ganze Zeit da versucht mit den Sinnen, für Rausch besonders empfänglich ist und damit auch besonders viel anfangen kann, wenn seine Empfindlichkeit ausreichend gesteigert ist natürlich, sonst nicht unbedingt. Ja, und diese Fähigkeit, also um noch kurz dabei zu bleiben, das heißt, man kann sagen, dass diese evolutionäre Entwicklung dann irgendwann aber doch auch aufs Individuum, auf das individuelle Lebewesen durchgeschlagen ist. Also hat sich vermutlich entwickelt als eher Vorteil für die ganze Spezies unterm Strich, sorgt aber tatsächlich auch dafür, dass die Lebewesen selber für sich genommen immer autonomer werden, immer größere Freiheitsgrade haben, immer mehr Spielraum haben, denen fällt immer noch was ein, sozusagen. Und das ist dann gerade beim Menschen halt an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich in den meisten Situationen relativ klar wissen, was wir alles noch machen könnten, also eine ganze Menge Situationen ohne Probleme entziehen können, auch Kontrollversuchen entziehen können, Auswege finden, Ausreden finden, uns noch was einfallen lassen, einen Witz machen, der die Situation verändert. Dass in dem Moment, wo dann Herrschaft unter Menschen wieder aufkam, also es ist unklar, ob es die früher auch schon irgendwann mal gegeben hat, eigentlich eher wahrscheinlich, dass Menschen so als Spezies die meiste Zeit über ohne Herrschaft gelebt haben, als sie sich dann unter Menschen wieder aufgeschwungen hat, vor so 10.000, 20.000 Jahren ungefähr, hat sie es damit zu tun. Das heißt, Herrschaft war von Anfang an diesem Problem gegenüber, dass sich die Menschen ja eigentlich dieser Herrschaft, dieser Kontrolle eigentlich ganz gut entziehen können. Und das heißt, solange wie Herrschaft dokumentiert ist, wir irgendwas darüber wissen, hat sie eigentlich die ganze Zeit immer so einen zweigleisigen Film bezüglich des Rauschs fahren müssen. Also jetzt gar nicht unbedingt so geplant oder schon mit diesem Bewusstsein, aber nur wenn das passiert ist, hat sich Herrschaft überhaupt halten können, sonst wurde sie einfach irgendwann durch eine andere abgelöst oder gestürzt oder was auch immer. Das eine Gleis ist sozusagen die Repressionsseite, der Teil, wo sozusagen einfach dann bestimmte Formen von Rausch versuchsweise unterdrückt, verboten werden. Das war eigentlich bis vor 500 Jahren noch nicht an Substanzen gebunden. Da ging es eigentlich eher darum, wo sich Menschen versammelt haben, wo sie sich zusammengefunden haben und dann in irgendwelche Zustände gerieten, wie auch immer das passiert ist, und dann eben möglicherweise unzufrieden waren, dann möglicherweise das Rathaus angezündet haben, was es dann immer gerade war. Diese Art von Rausch sollte halt unterbunden werden. Also alles, was die Herrschaft irgendwie bedroht hat, auch was die Leute vielleicht einfach nur schlechter benutzbar gemacht hat für die Herrschaft, irgendwie in irgendeiner Weise beschädigt. Und erst so ab, vor 500 Jahren ging das los, dass man es dann auf Substanzen schob. Das erste, die erste Substanz, die da in den Fokus geriet, war das Bier. Also in Mitteleuropa gab es dann sozusagen die Idee, dass Bier die Leute einfach auf diese dummen Gedanken bringt, die dazu bringt, unzufrieden zu werden. Es gab dann um 1500 bekanntermaßen diese riesengroßen Aufstandsbewegungen in ganz Mitteleuropa. Millionen von Bauern, Handwerkern, auch Bergarbeitern ganz viel. Und das wurde tatsächlich auf das Bier geschoben zum Teil. Also auch Luther hat diese Grenze so gezogen. Bei Luther war Wein gut, das geistige Getränk, was auch immer. Und Bier war aber echt des Teufels, das den ersten Bierbrauer verflucht, was auch immer. Muss dazu wissen, dass aber zu der Zeit die im Bier auch noch eine ganze Menge andere Sachen drin waren als heute. Also neben auch einer ganzen Menge Scheiß waren aber auch zum Teil einfach so Nachtschattendrogen drin, Bilsenkraut auf jeden Fall. Das heißt, tatsächlich ging da auch mehr als bei dem Wein, den Luther so zu sich nahm. Ein Grund auch mit für die Durchsetzung dieses Reinheitsgebots, dann auf dem Höhepunkt der Bauernkriege, ja eigentlich in dem Moment kommt das eigentlich überall erstmals überhaupt zur Anwendung. Einfach diesen ganzen Scheiß auch aus dem Bier rausgenommen hat, aber eben auch diese Nachtschattendrogen. Und was in die Rezeptur aufgenommen hat, was bis dahin nur sehr wenig verbraucht wurde, nämlich Hopfen. Und von dem war auch damals schon bekannt, dass er sedativ wirkt, dass er eher die Leute beruhigt. Also das ist der War on Drugs seiner Zeit. Also man hat tatsächlich versucht, über die Substanz diese Aufstandsbewegung zu erwischen. Natürlich Quatsch ist, weil die Leute waren nicht unzufrieden, weil sie sich berauscht haben. Sie waren unzufrieden, dann haben sie sich berauscht und im Rausch haben sie vielleicht dann tatsächlich auch mal überlegt, was sie jetzt machen. Deswegen das Rathaus anzünden und so, Kloster angreifen. So, und dann war aber trotzdem auch klar, selbst jetzt der Weg über die Substanz würde immer ganz viele Leute dann praktisch ansprechen. Man müsste immer gegen ganz viele Leute repressive Maßnahmen durchführen, weshalb sich auch von Anfang an auch schon so eine Idee durchgesetzt hat. Da gibt es halt Leute, die verführen die anderen, die bringen das Gift sozusagen unter die Leute. Also in der Figur der Hexe ist sowas auf jeden Fall relativ wichtig, also die besteht nicht daraus, aber da ist eine ganze Menge genau diese Idee. In der Gegenwart wäre das dann eher der Dealer, also weiß nicht, dieser Typ, der da am Schulhof steht und die arme, noch nicht ganz gefestigte, schwache Jugend vergiftet, vielleicht auch noch Ausländer und so. Also das ist, glaube ich, dann eher so diese Figur, die den Rausch von draußen reinträgt. Und natürlich die armen Kiddies, die würden ja sonst niemals auf die Idee kommen. Also das war dann eher sozusagen dieser Zugriff. Diese ganze Seite ist repressiv. Das heißt, sie versucht den Leuten da eigentlich irgendwas auszutreiben. Aber wie schon beschrieben, Rausch ist ja immer da. Also man kriegt den ja nicht weg. Man kann halt sozusagen nur versuchen, den so ein bisschen umzulenken oder sozusagen die Form zu ändern. Und das ist dieser zweite Teil, der auch immer passieren muss, dieser untere Teil, der auch bei sämtlichen Formen von Herrschaft, die sich irgendwie eine Weile gehalten haben, mitgelaufen ist. Nämlich einfach die Bindung des Rauschs an die Herrschaft, einfach Sachen machen, die Leute tatsächlich in so einen erlaubten Rausch versetzen, eine Situation erzeugen, wo das sogar passieren soll. Und wo sie dann aber in einem Kontext sind, der sie halt mit der Herrschaft maximal kompatibel macht. Das heißt, am Anfang herrschaftliche Gemeinschaften, Gesellschaften hatten das dann so schamanistische Rituale. Später war es dann eben eher so was wie Kirche, also jetzt so ein katholischer Gottesdienst, diese krasse Reizüberflutung, die dann da passiert ist, bunte Fenster und Orgelmusik und Weihrauch, das gemeinsame Singen und so, das ist alles eine Rauschveranstaltung, das ist der erlaubte Rausch, das ist das, was passieren sollte. Und wenn die dann alle richtig schön unterwegs sind, dann halt sozusagen die Botschaft einspeisen, ihr seid alle komplett ohnmächtig, aber wenn ihr so einmal die Woche herkommt, wir machen das, dann kommt er so durch. mittlerweile vermutlich dann wichtigere Formen sind dann eher so das, was dann so unter Spektakel läuft, die Massenveranstaltungen, wo Leute dann berauscht sein dürfen in irgendeiner Weise, wo dann auch entsprechend die Inhalte kommen, die Nation, irgendwas kaufen, dieser ganze Kram. Solange das alles mit drin ist, ist super, das erlaubt. Und natürlich auch immer diese Behauptung, dass der eigentlich aber so erwünschte Dauerrausch, das, worin die meisten Leute eigentlich so ihren Tag verbringen, womit sie auch arbeiten sozusagen, dass der eigentlich gar kein Rausch ist, sondern also so gut, als gäbe es sowas wie nüchtern und als wäre dieser spezifische Zustand von Rausch, den die meisten Leute die meiste Zeit eigentlich haben sollen und auch vermutlich auch haben, wenn sie erfolgreich irgendwie so eine Arbeit bewältigen, dass der eigentlich nüchtern ist, dass das eigentlich sozusagen gar kein Rausch ist. Rausch sind aber die anderen. Also auch der Versuch, den Rausch an die Arbeit zu binden, an das, was irgendwie die meisten Menschen auf der Welt üblicherweise machen müssen die ganze Zeit. Ja, Flow ist auch so ein Begriff. So, das heißt, das musste immer beides passieren, die ganze Zeit. Jede Herrschaft, die es nicht geschafft hat, das irgendwie beides zu organisieren, hat sich irgendwann nicht mehr halten können. Die Leute sind entweder unzufrieden geworden, haben sie gestürzt oder sie wurde von irgendwas abgelöst, was es besser hinbekommen hat. Das heißt, auch alles, was da heute in der Gegenwart so absurd aussieht, wo man dann immer so drüber stolpert, warum ist denn jetzt das verboten und das nicht und so weiter, das muss alles genauso funktionieren, damit Herrschaft funktioniert. Aber es ist jetzt nicht, man muss es auch nicht perfekter vorstellen, als es ist. Das ist alles schon sehr doll auf irgendwas gezielt, von dem man hofft, dass es dann so einen Effekt hat. Also wie gesagt, diese Repression, die sich dann gegen Substanzen richtet, die will ja eigentlich was anderes unterbinden. Es geht ja gar nicht wirklich um die Substanz, es geht ja das um das, was man glaubt, was die Leute dann machen, wenn sie das nehmen. Der War on Drugs ist 1971 hauptsächlich gegen Cannabis und LSD erklärt worden, weil man damals der Meinung war, dass die Leute, weil sie das in immer größeren Mengen nehmen, der Gesellschaftsordnung irgendwie abtrünnig werden, dass sie möglicherweise etwas ganz anderes vorhaben, plötzlich in irgendwelchen Kommunen wohnen, nicht mehr in den Krieg ziehen wollen. Dagegen ist dieser Krieg mal erklärt worden, war die ausdrückliche Idee, Leute wieder in die Spur zu kriegen. Was auch heißt, am Anfang hat man Speed überhaupt nicht verboten. Das war noch jahrelang erlaubt, weil man davon ausging, das ist keine von den bösen Sachen. Das macht die Leute eher arbeitsfähiger, fitter, was auch immer. So, das heißt, diese Parallele von einerseits Oktoberfest und andererseits Zero Tolerance, das ist die ganze Zeit eigentlich so gelaufen. Natürlich immer auch mit unterschiedlichen konkreten Strategien oder Richtungen. Die meisten Substanzen, die irgendeiner Form Rauschmittel, Genussmittel sind, waren irgendwann mal erlaubt und irgendwann mal verboten, fast überall auf der Welt. Die Haltungen dazu haben sich immer wieder krass verändert auch. Kaffee galt mal als total krasse Droge eigentlich eine ganze Weile. Leute waren total außer sich, als das aufkam. Was macht das dann mit den Leuten in so einer herrschaftlich verfassten Gesellschaft zu leben, die so eine Art von Rauschkontrolle ausübt? Was passiert da überhaupt? Das Bild erkläre ich erst zum Schluss, weil das auch erst zu dem Schluss gehört. Jetzt kann man es wirklich, ja, man sieht ein Pferd vielleicht. Im Zuge dieser herrschaftlichen Entwicklung war immer klar, dass die Leute dieser Fähigkeit sozusagen eigentlich komplett enteignet sind. Also diese Vorstellung sollte man eigentlich nicht haben, wenn man in einer herrschaftlich verfassten Gesellschaft leben will. Sollte einem nicht unbedingt klar sein, dass man das selber kann, dass man selber über eine hochentwickelte, spezialisierte Fähigkeit verfügt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Ist ja eigentlich für Herrschaft nicht so günstig. Also es ist keine Vorstellung, die Leute unbedingt haben sollen, die sie entsprechend auch durchaus dann ablegen. Das heißt, dass der Blick immer stärker auf den Auslöser dann sich wendet, auf das, was den Rausch herbeiführt. Also möglicherweise früher tatsächlich eher irgendwelche Handlungen, irgendwelche Rituale, irgendwelche Formen des Zusammenkommens, was auch immer. Mittlerweile aber immer doller die Substanz auf jeden Fall.
Ist es dann nicht auch erwünscht, zum Beispiel von der Herrschaft, dass man praktisch ein gewisses Maß an Rausch zulässt, praktisch um die Leute zufriedenzustellen?
Ja. Das ist praktisch genau dieser ganze zweite Teil. Du kriegst es ja nicht weg, dann erlaubst du es in irgendeiner Weise, die sich benutzen lässt in irgendeiner Form. Aber es heißt auch immer, dass man auf den Auslöser guckt. Also so wie die Herrschaft versucht, über den Auslöser die ganze Sache zu erwischen bei der Repression, indem sie auf die Drogen dann losgeht, indem sie da versucht, Kontrolle auszuüben, so kleben aber auch alle anderen in den Blick an den Drogen. Also die allermeisten Leute denken bei Rausch erstmal an Drogen, denken erstmal, sie müssen irgendwas nehmen. Der Großteil der Forschung, der größte Teil der politischen, sozialen Auseinandersetzung um das Thema dreht sich die ganze Zeit nur um Drogen. Wer diese Rauschwaren herstellen darf, wer die verkaufen darf, wer da welche Steuern bekommt, wie das alles organisiert ist oder welche Grenzen sind, wie man damit umgeht. Es geht eigentlich die ganze Zeit nicht um den Rausch, es geht nicht um den Gebrauchswert, es geht nicht um die Fähigkeit, es geht tatsächlich nur um diese herrschaftliche Methode, das auszulösen, auf die halt guckt. Und dann sind natürlich die allermeisten Leute sozusagen genau in dieser Abhängigkeit von der Herrschaft befangen. Das heißt, sie sind eigentlich fast alle gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ob sie das jetzt hinkriegen oder nicht. Ob sie zum Schluss tatsächlich überhaupt bezahlt werden oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Die allermeisten Menschen müssen es trotzdem einfach versuchen. Das heißt, in dieser Abhängigkeit vom Lohnsystem befinden sich die allermeisten Menschen. Und so wie sich das entwickelt, solange das mit dem Klassenkampf so furchtbar aussieht wie im Moment, wird es halt auch immer schlimmer mit der Arbeit. Das heißt, die Leute sind eigentlich immer krasser überfordert, überlastet. Und das heißt auch, dass sozusagen, man kann sagen, das Rauschbedürfnis irgendwie steigt. Das heißt auch erstmal, dass überhaupt da mehr Rausch immer schon läuft. Dieser Dauerstress, diese Dauerkrise, in der die allermeisten Leute auf der Welt eigentlich leben, verlangt das förmlich. Diese verschiedenen körpereigenen Systeme spielen eigentlich die ganze Zeit verrückt. Die drehen eigentlich dauernd durch. Und das, was man dann an Substanzen zu sich nimmt, ist eigentlich eher der Versuch, eher mal so auf die Repeat-Taste zu drücken zwischendurch, mal wieder so irgendwas zu machen, was immer irgendwie einigermaßen auf die gleiche Weise läuft dann. Und wenn das zu oft passiert, verdoppelt es praktisch einfach die Abhängigkeit und so eine Abhängigkeit von diesem Auslöser, von dieser Substanz oder dieser Handlung oder was es dann ist. Also die meisten Formen von Suchtabhängigkeit sind ja gar nicht auf Substanzen bezogen. Das sind dann halt so eine Sachen wie Spielsucht oder auch, gibt auch wirklich Arbeitssucht, so direkt in dem Sinn. Ein großer Teil der Ernährungsstörungen funktioniert auf diese Weise. Da wird einfach sozusagen zu oft immer wieder versucht, diese Repeat-Taste zu drücken. Und es gibt aber auch die Formen, wo tatsächlich einfach insgesamt einfach zu viel Rausch passiert, wo der einen überfällt, wo der für das Nervensystem selber eigentlich nicht mehr handelbar ist. Also so im Sinne einer Selbstüberforderung, da gibt es dann diesen ganzen Komplex von Psychose, Aufmerksamkeitsstörung und so weiter. Das ist einfach zu viel Rausch. Das ist einfach das die Anpassungsleistung, die der Organismus da meint, erbringen zu müssen, ist einfach zu krass und er kommt damit selber nicht mehr klar, was das in seinem Gehirn praktisch auslöst. Und jetzt haben wir auch dieses Bild unten drunter, das ist ein pinkes Pferd, so violetter Mähne, Sonnenbrille und einem türkisen Sattel, blauen Hufen und da steht unten drunter Dying on the Inside, auch so in bunten Buchstaben. Ist eigentlich hübsch, aber ist, ja. Ja, das ist also sozusagen die Art und Weise, wie sich das meistens durchsetzt. Es scheint tatsächlich überhaupt kaum noch überhaupt irgendwelche Menschen zu geben, die nicht in irgendeiner Form süchtig sind, die nicht irgendeine Art von Abhängigkeit entwickeln und sei es von scharfem Essen oder Sport oder, also man kann sich da ja auch alles hernehmen, um einfach nicht genug davon zu kriegen. Und gibt aber auch noch so diese, jetzt gar nicht diese Ebene mit sich selbst, sondern diese zwischenmenschliche Ebene. Und die ist dann halt einfach sehr stark von Angst geprägt. Die Leute sind ja irgendwie die meiste Zeit über irgendeine Art von Konkurrenzsituation. Die wollen alle was nicht voneinander, aber also man möchte sich gegenseitig im Grunde eigentlich die ganze Zeit irgendwas wegnehmen oder irgendwas beweisen oder also irgendwie also den Vorteil rausschlagen. Das heißt, die Leute haben auch begründetermaßen vor den allermeisten Leuten Angst. Also das ist völlig nachvollziehbar und vermutlich auch sinnvoll. Und da ist der Rausch, wenn er halt ein bisschen stärker ist als im Normalbetrieb, eine Situation, die als Schwäche empfunden wird, als dieser Kontrollverlust, der da halt passiert. Diese Vokabel taucht dauernd auf, ist eigentlich für sich schon Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmt, weil da ist ja nie irgendeine Kontrolle. Da sind einfach nur verschiedene Formen von Rausch. Da ist keine Instanz, die das kontrolliert. Also das ist halt Quatsch. Da gibt es keine Kontrolle, die man verlieren kann. Ja, aber diese Angst ist begründet, weil halt tatsächlich dann diese Situation von Kontrollverlust in dieser Weise ausgenutzt wird. Das heißt, andere Menschen denken, das ist jetzt gerade ein guter Moment, um diese Person mal irgendwie zu ärgern oder zu foppen oder möglicherweise auch zu beklauen oder zu missbrauchen in irgendeiner Weise. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch sozial sanktioniert, bis in die Gesetzgebung hinein. Ah, der war ja betrunken, so milderte Umstände, dieser ganze Kram, milderte Umstände. Das heißt, diese Rollen sind sozial eingeübt. Der technisch gesehen ist meistens eigentlich so der Kerl von dieser ganzen Anordnung geschützt. Der darf über die Stränge schlagen, der darf dann auch mal den betatschen oder mal irgendwas, irgendeinen sexistischen Witz reißen. Der war ja betrunken, so, das ist halt diese Geschichte, das ist dann nicht so schlimm. Und die Frau muss sich das halt in irgendeiner Form dann gefallen lassen und ist möglicherweise selber auch eben in so einer Raufsituation jetzt nicht unbedingt in der Lage, sich da durchzusetzen oder was auch immer, ist dann auch das, das Opfer sozusagen eigentlich auch schon vormarkiert. Dann gibt es praktisch zusätzlich zu dem Scheiß, der dann sowieso schon passiert, der für sich ja dann auch immer schon irgendwie Übergriff, was auch immer ist, kommt dann eben auch noch der Bad Trip obendrauf. Also das heißt, wenn das Nervensystem dann halt auch ein bisschen empfindlicher ist, ist auch alles, was da an Schlechten passiert, nochmal viel krasser als sowieso schon. Das sorgt in der Praxis dafür, dass sich, glaube ich, unglaublich viele Menschen da sehr viel vorenthalten, eine ganze Menge Rausch eigentlich nicht ausprobieren, Situationen nicht aufsuchen, weil sie begründetermaßen Angst davor haben müssen. Also das ist auch gar nicht jetzt Paranoia oder so. Ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Menschen einfach aufpassen müssen. Das sind üblicherweise eher die Frauen, die darauf gucken müssen. Für Kerle scheint dieses ganze Thema oft eher so ein bisschen zu sein wie, hä, echt krass, macht doch gar nichts. Ist da immer gar nichts. Was haben die denn? Ja, ich habe hier unten drunter so eine so einen Zeitungsausschnitt, den man jetzt natürlich nicht lesen kann. Ich lese das komplett vor. Aber es geht tatsächlich darum, dass Leute, weil sie halt Schiss haben, dass wenn sie besoffen sind, dass dann am nächsten Tag bei YouTube ist, dass sie das deswegen nicht mehr so viel machen. Also dass tatsächlich einfach der, also weiß ja, so aus ordnungspolitischer Sicht klingt das ja erstmal gut, soziale Medien hindern Jugendliche am Trinken. Aber eben einfach, was das praktisch nur heißt, ist, es will keiner mehr was gucken lassen, will sich keiner mehr blamieren, will niemand mehr irgendwas Peinliches tun, weil das könnte ja irgendwie aufgezeichnet und gegen einen verwendet werden. Also das ist tatsächlich diese Situation, um die es da geht, dass sozusagen der Kontrollverlust als solcher wahrgenommen wird, auch wenn er eigentlich keiner ist. Und dass das tatsächlich für Leute dann ein soziales Problem darstellen kann. So, und das heißt, diese Komponente zu überwinden, ist, glaube ich, der entscheidende Knackpunkt an der ganzen Sache. Das, was man praktisch mal machen könnte, worauf es irgendwie hinauslaufen sollte. Also versuchen, Situationen irgendwie zu erzeugen, wo die Leute tatsächlich weniger Angst voreinander haben müssen, wo irgendeine Art von Übereinkunft, Vertrauensgrundlage existiert. Am allerbesten ist natürlich tatsächlich, wenn die Leute irgendwas gemeinsam tun, was sie verbindet. Weiß ich nicht, einen Betrieb besetzen zum Beispiel, den man da zusammen betreibt, solche Sachen. Das ist richtig gut, so als Ebenbürtigkeitsgenerator. Heißt aber auch, dass sozusagen die Menschen, die normalerweise am meisten Angst haben müssen, da auch ein bisschen aktiver und intensiver unterstützt werden müssen. Also alle, die normalerweise eigentlich sich so eine Sache überhaupt nicht trauen, die müssen erstmal Vorfahrt haben. Also auch vermutlich meistens erstmal gucken, ja, wer sagt denn sonst immer, nee, ach, ich vertrag das gar nicht, ist gar nicht so schlimm, ich mache mir da nichts draus und so weiter. Vielleicht einfach mal sagen, okay, was müssen wir denn machen, damit das irgendwie für diese Person gut funktioniert? Die muss das deswegen auch nicht tun, aber sie könnte es dann mal. Also, das sind aber natürlich alles erstmal so Ausschnitte. Man kann irgendwo so eine Nische sich erzeugen, wo das vielleicht ein bisschen funktioniert, aber meistens auch eher so als Episode oder vielleicht mal so biografische Phase. Auf die Dauer ist es sehr schwer in dieser Gesellschaft solche Situationen aufrechtzuerhalten. Die arbeitet einfach zu systematisch dagegen und wäre vermutlich in der Tendenz auch einer der zahlreichen Gründe, diese ganze Gesellschaftsordnung irgendwann mal zu überwinden, mal irgendwie in eine gesellschaftliche Situation zu kommen, wo Leute nicht voreinander Angst haben müssen die ganze Zeit, wo sie sich nicht ständig um alles kloppen müssen, sich nicht ständig alles gegenseitig wegnehmen oder ja, irgendwas Böses voneinander wollen, wo sie einfach alles haben, was sie brauchen und das alles gemeinsam herstellen und gut ist. Dazu ist, glaube ich, diese Erkenntnis über diese Fähigkeiten, die wir da haben, durchaus erstmal sehr wichtig. Also erstmal zu verstehen, dass Rausch eine Fähigkeit ist, um sich Situationen zu entziehen, um sich der Kontrolle zu entziehen, um sich mal andere Gedanken zu machen, um sich vielleicht auch vorzustellen, wie es anders aussehen könnte irgendwann mal. Und dann gibt es noch den anderen Topf, den ich jetzt heute nicht mehr extra noch aufmache, bloß mal ganz kurz erwähne. Es gibt noch so eine Fähigkeit, die wir haben, die evolutionär sogar noch weiter zurückgeht, die uns auch nicht als Fähigkeit klar ist, ist die Lust. Also die Fähigkeit, praktisch jedes Organismus, auch jeder Zelle eigentlich, Verbindungen zu anderen Organismen, anderen Zellen herzustellen. Das ist auch was, was in dieser Gesellschaft eigentlich eher so als Bedürfnis oder sowas funktioniert, was auch als Fähigkeit eher für Herrschaften ein Problem ist. Leute sollen nicht einfach so wie sie wollen Verbindungen herstellen zueinander. Das ist, das soll auch monopolisiert sein, das muss auch kontrollierbar bleiben. Also an der Stelle festzustellen, dass wir jetzt in einem Zustand leben, in dieser herrschaftlich verfassten Gesellschaft, wo uns zwei unserer krassesten Fähigkeiten nicht als solche klar sind, uns gar nicht klar ist, was wir da eigentlich alles mit machen können, ist, glaube ich, erstmal für sich auch ein ganz gutes Argument, um das irgendwann mal loszuwerden, diesen Quatsch. Und wäre aber vermutlich auch als Erkundung dann ein Weg, da vielleicht hinzukommen. Also tatsächlich, wenn ich versuche, Situationen einzurichten, in denen sich Rausch und Lust besonders gut und angstfrei erkunden lassen, dann werde ich vermutlich schon Dinge produzieren, soziale Zusammenhänge produzieren, die in der Tendenz in so eine gesellschaftliche Richtung gehen. Ja, hier ist ein Bild übrigens eigentlich. Und da sieht man so zwei lustige Figuren und die eine sagt, no one wants to fight patriarchy alone. Die andere sagt, make friends. Ja, und ja, jetzt mache ich noch ein Video. Und da ist schon wieder Miley Cyrus natürlich, ist klar. Und jetzt ist es mit Jimmy Fallon und den Roots. Also Jimmy Fallon ist dieser Typ mit dieser Late-Night-Show und hat die Roots als seine Studioband, auch insgesamt immer relativ geil, auch so Justin Timberlake, dann diese Hip-Hop-Medleys dann mit denen zusammen. Hier ist Miley Cyrus und das könnte so eine, eigentlich könnte das so eine Hymne sein für so einen Ort, wo nicht so viel Angst ist. Das ist jetzt die letzte Folie, die kann man sogar lesen. Also es gibt, Leben im Rausch gibt es als Buch, so, das mal so ein bisschen gründlicher auch noch ausgearbeitet. Da kann man vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen, wie ich dieses Modell eigentlich entwickelt habe, weil das gibt es jetzt sonst noch nirgendwo sonst. Ja, und alles außerdem passiert in meinem Blog. Das heißt, da gibt's auch eine ganze Menge Sachen über Rausch die ganze Zeit zu lesen, auch noch über andere Themen. Ja, classes.org ist auch die Methode, mich zu kontaktieren, ist da einfach der Kontaktlink, wenn mir irgendjemand mal eine Frage stellen will oder ich das irgendwo anders nochmal erzählen soll. Da geht das lang. Ja, dann erstmal danke für die Aufmerksamkeit.
Termitinitus.org